okay, da ist jetzt etwas, wo ich diesen generationellen Fluch einfach mal brechen kann. Und da kam auch diese unbändige Arbeitswut dann in mir raus. Und dann war einfach so, okay, jetzt ist diese Möglichkeit da. Ich kann das jetzt schaffen. Ich kann uns alle aus der Scheiße rausholen. Oh, so ein für alle Mal. Und niemand wird mir das wegnehmen.
Willkommen beim Podcast Dreamers on Air. Präsentiert von Porsche. Der Marke, deren Geschichte mit dem Traum vom perfekten Traumwagen begann. Und die heute wie kaum eine andere für große Visionen steht. Ich bin Steven Gätchen und mit meinen Gästen spreche ich über ihre verwirklichten Träume, Hürden auf dem Weg zum Erfolg und was sie motiviert. Viel Spaß und inspirierende Momente. Mein heutiger Gast ist Rapper und Modemacher. Was ihn so besonders macht, ist seine reine, unverwüstliche Liebe zur Musik, die wirklich über allem steht. Und das hört man seinen Liedern an. 2016 ging seine Single Bianco als Sommerhit durch die Decke und ganz oben in die Charts. Mit seinem Album Eros gewann er die 1Live-Krone für bestes Album und momentan ist er mit seiner EP Euphoria auf den Festivals unterwegs. Wenn ihr jetzt immer noch nicht wisst, wer hier bei mir ist, dann lasst mich nur noch sagen, herzlich willkommen, King of Lubav, a.k.a. Renato Simunovic, a.k.a. Ren.
Servus.
Es freut mich sehr.
Du hast natürlich vergessen, dass ich Deutschlands bekanntester Amateurgolfer bin.
Und Deutschlands bekanntester Amateurgolfer. Ist das so?
Ich glaube, Tatsache, das ist so.
Echt? Wirklich? Ja. Bist du so ein großartiger Golfer?
Nee, also ich bin furchtbar schlechter Golfer, aber ein paar kennen mich halt. So.
Also dadurch, dass du immer zeigst, was du nicht kannst.
Genau. Also,
wann hast du deine Platzreife gemacht?
Boah, vor 1,5 Jahren, glaube ich. Gott, knapp 2, so irgendwie. Und so um den Dreh.
Ich habe die vor 10 Jahren gemacht.
Klassischer Corona-Golfer.
Echt? Ich habe die vor 10 Jahren gemacht mit ein paar Freunden. Und ich gebe es ehrlich zu, ich habe derbe geschummelt beim Test.
Ja, okay, aber weil, das ist ja auch, also der Gedanke ist cool, aber es macht mir auch nirgendwo sonst diese Platzreife. Und die Hälfte von denen ist auch verarsche. Ist einfach Geldmache von den Clubs. Sorry.
Ja, aber ich fand's so geil, weil wir haben damals zu 10 das Ding gemacht. Ja. Und dann saß ich mit meinem Kumpel, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, saßen wir an so einem Tisch vor dem Zimmer, wo der Golflehrer saß. Und er konnte durch so eine Scheibe gucken. Und dann hat mein Kumpel immer zu mir gesagt, ey, was hast du da angekreuzt? Und irgendwann haute jemand an die Scheibe. Und dann war es der Golflehrer und meinte so, ey, Leute, was macht ihr da? Schreibt ihr voneinander ab. Wir sind ja nicht mehr in der Schule, ihr seid doch nicht mehr 10. Und dann habe ich gesagt,
da hast du
doch, wir schreiben voneinander ab.
Nein.
Und dann haben wir ihn, ey, es ist echt gemein, haben wir ihn betüdelt und besammelt und dann hat er uns die Platzreife gegeben. Aber seitdem, aber dann können wir irgendwann mal zusammen Golf spielen, weil ich glaube, du
voll
liebst
gerne
diesen Sport genauso sehr wie ich nicht.
Ich liebe diesen Sport abartig. Also es ist tatsächlich nie selten ein Hobby gefunden, ne? Und mich dann so schnell gottlos verliebt. Man hört ja immer so diese Klischees, ne, Golfen, wenn du einmal anfängst und so, aber bei mir war es tatsächlich so.
Und was schätzt du so sehr an Golfen?
Also ich sag's auch immer, wenn ich es irgendwie Leuten versuche zu erklären, für mich ist es halt so, wenn du selber Künstler wirst, kannst du Kunst nicht mehr so richtig frei konsumieren. Das heißt, da wo alle ja ihren, also wir bieten ja den Eskapismus für alle, und ich kann ihn, für mich ist der ja aber dafür dann weg. Das ist der Preis, den ich zahle. Wenn ich irgendwie einen Film gucke oder Mucke höre, dann heute geht's besser. Früher war das sehr hart für mich, dann irgendwie rauszukommen und zu sagen, okay, nicht irgendwie als Rindes dann zu hören, sondern wirklich wieder zurück als Privatperson. Und wenn du halt dein Hobby zum Beruf machst, dann bist du erstmal ein Hobby los, sag ich mal so. Und Golf ist halt etwas, was dann so weit weg ist von meinem Beruf, gleichzeitig unglaublich viel Konzentration bedarf, das dann aber in einer wunderschönen Natur und hat ja auch schon so Social Media Detoxing mit ein bisschen in sich, ne, betreibst es ja meistens auch dann mit Freunden, ne, oder mit Personen, die du magst, hoffentlich, ne, bei unser Golfclub ist sehr voll, das heißt, manchmal bin ich auch irgendwie mit Randoms gepaart, aber ich lieb's, das sind dann Rentner, die kennen mich gar nicht und dann sind die so, ja, was machst du denn hier, musst du nicht arbeiten und so, und dann, ja, aber ich mache was anderes.
Aber das stimmt. Ich finde das ganz geil, dass du das gerade sagst, weil ich glaube, man braucht als Hobby etwas, was den Kopf so frei macht von all dem, was man normalerweise drin hat oder die Projekte, an denen man arbeitet, dass man sich entspannen und fallen lassen kann. Das sagen ja auch ganz viele von meinen Kumpels, ne? Die sagen, du bist einfach 4-5 Stunden unterwegs, kannst das zu jeder Tages-, jeder Jahreszeit machen. Es gibt die schönsten Plätze auf dieser Welt, sind meistens Golf. Anlage.
Tatsache, ne? Klar. Also das liegt natürlich auch mit dem monetären zusammen. Ne? Golf ist jetzt auch nicht der billigste Sport und dann sind die Anlagen natürlich auch immer toll gepflegt und ist auch alles sehr geil. Und ich glaube, warum so viele dann darauf hängen bleiben, ist halt, weil es wirklich weit weg ist von eigentlich den meisten Sachen, ne? Also egal ob Unternehmer, Künstler, you name it, so irgendwie Entertainer im größeren Sinne oder selbst andere Sportler, alle bleiben irgendwie daran kleben. Was ich dann ein paar Golfprofis später gefragt habe, ist, was macht ihr denn dann?
Also für so, die zum Social genau. Media Detoxen und zum genau, Abschalten sozusagen.
Golf ist ja dann auch euer Job. So, was macht
und was
ihr
haben
denn
sie
dann?
Gesagt?
Viele haben gesagt, die Musik. Gehen dann ins Langweilige, also noch mehr Slowdown und das dann Angeln.
Oh, aber das finde ich geil. Aber dann gehe ich mit dir mal eine schöne Runde golfen. Dann musst du mir mal sehr sozusagen gerne. Beibringen, wie man diesen Sportart liebt, weil ich bin nämlich auch hobbylos. Hatte ich gerade also, letztens die Diskussion.
Ich beibringen kann ich Hobby. Dir gar nichts in dem Sport, aber wir können zusammen Spaß haben.
Ja, das ist doch, ich will ja nur Spaß haben. Ja. Mein lieber Renato, ich würde jetzt nach unserer kleinen Golfplauderei direkt mit einer lockeren Runde, wenn ich könnte, würde ich anfangen. Das heißt, okay. Ich starte einen Satz und du vollendest ihn. Wenn ich könnte, würde ich ein Feature machen mit.
Dead or alive? Oder muss es jemand lebend sein? Oder?
Kann beides sein.
Okay. Ich bin kein großer Freund von Ami-Features, weil ich finde, das ergibt einfach furchtbar unsinnige Songs und ist nie gut funktioniert, irgendwie deutsch und amerikanisch. Das heißt, ich würde jemand Deutsches picken und dann Dead or alive würde ich, ich hätte am liebsten echt gerne mit Rio Reiser einen Song gemacht.
Oh. Warum mit Rio Reiser?
Was für mich irgendwie war, ich glaube, er streitet sich bei mir um Platz 1 der besten deutschen Songwriter mit Herbert Grönemeyer.
Oh.
Würde ich mal sagen.
Also, das kann ich verstehen. Ich meine, Herbert Grönemeyer hat echt unfassbare Songs geschrieben, ne?
Ja. Aber Rio Reiser ist ja leider gestorben. Und deswegen war seine Karriere natürlich deutlich kürzer als die von Herbert. Aber ich finde umso, also Texte von ihm finde ich, kennen keine Zeit, finde ich. Also ich finde, es ist einer der most underrated deutschen Künstler, weil Deutschland sowieso einen schwierigen Umgang mit unserer eigenen Kultur hat.
Ja, ich glaube nicht nur einen schwierigen Umgang mit der eigenen Kultur, sondern auch einen schwierigen Umgang mit den eigenen Stars, jetzt in Anführungszeichen gesetzt. Ne? Also jemand wie Rio Reiser, wir lechzen ja danach, dass wir Menschen haben, die uns auch als Vorbilder dienen, aber wir sind auch sehr groß im Demontieren dieser Vorbilder.
Ja, und ich glaube, meiner Meinung nach, also ich habe die Diskussion echt ganz oft mit befreundeten Künstlern, also egal welcher Reihe, sei es jetzt irgendwie Interpreten in der ersten Reihe oder irgendwie Producer oder Engineers oder so. Ich finde, Deutschland hat immer so ein, Deutschland ist noch nicht aus dieser Nachkriegsunterhaltungskunst rausgewachsen voll.
Also, wie würdest du die definieren?
Naja, also ich habe mal einen guten Take von jemandem gehört, der so meiner Meinung nach am nächsten kommt. Und ja, deutsche Unterhaltung ist halt immer noch diesem Nachkriegs-Vibe, sage ich mal, steckt da immer noch fest. Und zwar, es soll halt unterhalten. Es soll halt in erster Linie unterhalten, es soll nicht challengen, es soll auch nicht bloß nicht traurig sein. Ganz, ganz selten darf deutsche Kunst traurig sein. So. Und in Deutschland hast du dann, du hast hier immer noch eine große Liebe für die hohen Künste, ja. Sei es für die Oper, für das Konzerthaus. Das wird immer noch sehr, sehr groß geliebt. Und das sieht man ja auch, ne, bei euch hier in Hamburg, die Elbphilharmonie und so. Dafür gibt's immer noch sehr großen Respekt. Aber die Mitte ist eigentlich tot. Also entweder gehst du dann vom Opernhaus an den, aber dann geht's direkt eigentlich in den Schlager und in den Ballermann. Wenn wir an die ganz erfolgreichen Cases denken. Also dazwischen ist ganz, ganz wenig. Meiner Meinung nach zu wenig. Es ist immer, in Deutschland ist alles grundsätzlich erfolgreich, wenn es oft ganz, ganz arg ironisch ist. Deswegen kannst du auch ganz wenige Beispiele wie so ein Rio Reiser oder Herbert Grönemeyer oder so. Deswegen gibt es so wenige, die dann auch in dem Maße erfolgreich waren. Es ist immer irgendwie lustig und irgendwie ein bisschen und auch ganz viel Retorte und ganz viel irgendwie so ganz seicht und bloß nicht irgendwie, bloß keine Gefühle. Das ist in Deutschland ganz schwierig.
Ja, ich finde das ganz spannend, was du gerade sagst.
Also auch im Fernsehen, ne? Alles, Filme. Also wir haben den teuersten Rundfunk, wir haben die besten Mittel, machen aber die eindimensionalsten Inhalte, die man sich so vorstellen kann.
Ja, aber das ist, glaube ich, dem geschuldet, dass ich weiß gar nicht, ob es. Ich glaube, das größte Problem in der Kreativität, also ich beziehe das jetzt mal aufs Fernsehen zum Beispiel, ne?
Ja.
Ist, dass vor allen Dingen das Fernsehen, das Öffentlich-Rechtliche, Angst davor hat, anzuecken. Also was einen Reibungspunkt zu bieten. Und deswegen macht man das flach wie ein Pfannkuchen. Ich finde, das Wichtigste ist, ehrlich gesagt, dass es so langsam endlich davon weggeht, dass es perfekt sein muss. Ne? Also Emotionalität kommt ja auch durch das Nicht-Perfekte.
Oder das Rohe halt. Und
genau.
Wie gesagt, so ich kann, also am besten kann ich über das Musikgenre sprechen, so. Alles andere wäre jetzt da habe ich nur irgendwie den Blick von außen rein, aber Musik kann ich, sage ich, von einem 360-Grad-Blick sprechen. Und da ist es halt immer noch sehr, sehr schwierig. Also ich weiß es ja auch von mir selber so, wenn du etwas im Radio platzieren möchtest, was irgendwie jetzt nicht, wir sind 80 Millionen und einer davon bist du. Und dann wird es schon sehr schwierig. dann musst du schon krasse Kämpfe machen und schon... Oder was bei uns dann halt immer wichtig war oder was dann irgendwie Abhilfe geleistet hat, waren irgendwie super starke Streaming-Zahlen oder so, die dann halt einfach nicht zu ignorieren waren. Und dann war das halt der Punkt, wo man dann gesagt hat, hey Leute, ihr müsst das jetzt im Radio spielen. Aber so rein kurative Entscheidungen, super schwierig, super, super, super schwierig. Also
ist das ein Traum von dir, dass das mehr gefördert wird und auch mehr gesehen wird?
Ich habe ganz hot and take. Meiner Meinung nach, rein was die Skills, die technischen Ausbildungen, das Wissen, die Personen, die wir haben in diesem Land, glaube ich, könnten wir eine der besten Kulturexportnationen der Welt sein. Meiner Meinung nach. Aber das Backbone stimmt vorne und hinten nicht. Also muss man schon sagen, also sei es in der Privat, also jetzt nicht immer nur ums Öffentlich-Rechtliche zu bashen und so, die werden schon genug gebasht, aber auch in der Privatwirtschaft kann man das ja auch sagen. Also es ist schwierig, aber ich glaube, dass rein skilltechnisch ist alles da. Also wenn man überlegt, jetzt einfach aus der Musik gesprochen, so die besten Mikrofone kommen aus Deutschland, die besten alle Synthesizer sind irgendwie von Deutschen mitentwickelt worden, sind immer noch deutsche Firmen, sind also von vorne bis hinten. Und da merkt man zum Beispiel, wo, in welcher Sparte der Musik sind denn die Deutschen bis heute Pioniere und immer noch am angesehensten? Im Techno. So, Elektro. Das ist die Musik, die viel mit Ingenieurskunst zu tun hat, die wenig Lyrik hat, bis kaum, ja, bis gar nicht. Wenn, dann musst du schon wieder in den EDM oder so, in den Haus zurück, wenn du irgendwie so Vocal Samples oder so drin haben willst. Aber wenn wir von reinem Techno sprechen, so, ne, da kommen die Emotionen halt ganz woanders her. Und da glänzen die Deutschen auch bis heute noch.
Es ist schon spannend. Ich sehe es aber ganz genauso wie du. Ich glaube, dass wir unfassbar viele kreative Menschen haben in der Musik, in der Schauspielerei, auch in der Unterhaltungsbranche, auch in der Dokumentation. Also ich glaube, wir haben das Talent, es muss nur gefördert werden und sichtbar gemacht werden.
Ja, man muss halt Raum bringen. Dafür schaffen und,
genau.
Und man muss also natürlich nicht in so Populismus abschweifen. Es ist nicht alles super simpel, man kann nicht irgendwo einen Schalter drücken, dann geht das alles, wird das alles cool, aber gäbe schon viele Dinge, wo ich jetzt, sag ich mal, schon sagen könnte, okay, da sehe ich schon Schwachstellen, die man mal abarbeiten könnte. So, und es ist halt schwierig. Also ja, rein im Öffentlich-Rechtlichen finde ich, wir leisten uns, wir haben so einen Apparat, der so viel Geld hat und ja, der geht meiner Meinung nach in viel zu viel Schrott.
Wenn ich könnte, würde ich einen Tag lang tauschen mit?
Niemand. Ich mag mein Leben echt.
Das ist geil, aber das sieht man auch. Du lächelst die ganze Zeit. Du bist richtig happy.
Ich hab echt ein cooles Leben. Da kann ich mich nicht beschweren.
Wenn ich könnte, dann wäre ich schon längst.
Gute Frage. Professor.
Du wärst gern Professor für was?
Ja, ich würde gern, und das werde ich auch noch machen, bloß halt die Frage, wann, müssen die richtigen Sterne und die richtige Zeit kommen. Aber ich werde auf jeden Fall, ich will eine Professur machen, ich will auch noch Professor werden. Ist auch in meiner. Also, so Gott will, ne, ich lang genug lebe, würde ich gerne Professur noch machen. Und zwar, ich glaube, Medien oder, nee, Musik oder Kunst, Wirtschaft.
Schön. Und willst du dann auch unterrichten oder brauchst du nur den Titel?
Nee, ich würde gerne unterrichten. Ich habe Bock, ich würde gerne so, keine Ahnung, weiß nicht, einmal im Monat, zweimal im Monat irgendwie sowas machen oder vielleicht, wenn ich mal älter bin, vielleicht sogar irgendwie einmal die Woche oder so. Ja, oder so viel, also ne, gute Kunst bedarf einfach letztendlich krass viel Zeit. Große Kunden, also es nicht, geht nicht immer um Geld, es geht um Zeit, es geht um Ressourcen, so, es geht darum, auch die richtigen Leute dafür bezahlen zu können, um selber irgendwo weiterzukommen, und das ist schon eine Realität.
Aber glaubst du nicht, dass manchmal Kunst auch entsteht durch den Druck, den man von außen verspürt?
Aber das, also ich würde dann sagen, dann entsteht die Kunst trotzdem und nicht deswegen.
Also ja, vielleicht auf eine andere Art und Weise, weil man sich dann mehr zusammenreißt. Also ich glaube, man braucht ja Freigeist. Also in meiner Familie gibt es einen Künstler, einen großartigen Maler, der sich mittlerweile auch freigeschwommen hat, und du einfach merkst, dass durch diese Bürde und Last jeden Tag aufs Neue sozusagen zu beschreiten, ne, also finanziell, und das erkauft man sich ja eine gewisse Gedankenfreiheit, dass da einfach viel mehr passiert, ne, in der Dimension, auch viel mehr Risikobereitschaft entsteht in der Art und Weise, seine Kunst auszuleben. Ist das bei dir auch so?
Ja, klar, also deswegen habe ich auch schon seit 3 Jahren kein Album released, weil ich mir das quasi leiste oder ich es mir leisten kann, zu sagen, ey, ich möchte jetzt nicht irgendwie aus Gewohnheit releasen oder irgendwie mit dem Gefühl, was, oder mit aus Angst irgendwie was zu verpassen oder vielleicht sogar einen Karriereknick irgendwie hinzunehmen, sondern einfach zu sagen, okay, gib irgendwo auf der anderen Seite wirtschaftlich Gas und investiert da Zeit, um die halt wieder bei dem Kunstschaffen zurückzugewinnen auf der Seite und zu sagen, ey, da kann ich mir mehr Zeit lassen, da kann ich entspannter arbeiten, da kann ich mich mehr aufs Produkt konzentrieren. Und ja, das ist so eine Sache, eine Entscheidung, die ich auch relativ früh getroffen habe.
Würdest du denn sagen, dass du als kreativer Mensch eher ein Träumer bist oder vielleicht eher der wahre Realist?
Sehr gut, sehr, sehr gute Frage. Oh, lange nicht mehr so eine gute Frage gehabt, Respekt. Krass. Der bringt mich richtig zum Denken. Ich glaube, es ist echt eine gute Mischung aus beidem. Also ich glaube, man muss schon träumen, und ich glaube, ein guter Künstler versteht dann aber auch, ob das dann bewusst ist oder unbewusst, wo davon lohnt es sich, seine Energie reinzustecken, was davon könnte am ehesten Realität werden, sage ich mal. So, also ich glaube, die Entscheidung muss man schon immer treffen in sich, und macht man auch. Manche machen das halt bewusst oder unbewusst, weil man hat halt nicht unendlich Energie, man hat auch nicht unendlich Zeit, keiner von uns. Und ich glaube, dann, das ist so ein bisschen die Last, die dann zu tragen gilt als Künstler. So.
Aber beim Träumen ist es ja auch ganz häufig so, dass man Gedanken hat. Ne? Es gibt genügend Menschen, die reden nicht über ihre Träume, weil sie sagen, ich jinx dann etwas. Ne? Das muss so das mein stimmt, Mindset
oh, das
sein.
Ist das ist sehr jugomäßig. Oh, da wird's meine Oma, meine Mama, die sagen lange genauso. Oh, bloß ja? nicht. Und dann meine
aber
Tante
bist du
liest,
jemand,
dann,
der
liest dann Kaffeesatz oder so.
Nee, aber zum Beispiel mein Bruder, ne? Also der ist ja auch Künstler, ja. Der redet da gar nicht drüber. Also wenn ich mit ihm drüber spreche, dann sagt er, ich habe da ein mega neues Projekt, deswegen bin ich da und da und da, aber ich sage dir nicht was. Auch wenn er daran arbeitet, erst wenn es fertiggestellt ist, sprechen wir darüber. Bist du jemand, der über seine Träume spricht, beziehungsweise bist du jemand, der die für sich, also wie sehen deine Träume aus? Visualisierst du die? Manifestierst du die? Schreibst du die auf?
Also nee, ich bin jetzt nicht so der Schreiber, was das anbelangt, so, die sind einfach, also, ich glaube, man hat so ein, naja, wenn man irgendwie so seine Träume wie so eine Art Kiste beschreibt, ich glaube, dann ist einem schon, also, ich habe eine gute Verbindung zu mir selbst. Und ich spüre mich selber, sage ich mal, ganz gut. Ich glaube, das muss man ja als Künstler. Ich glaube, die Kraft muss man schon haben, dass man irgendwie die Welt versteht und gleichzeitig sich selber ganz gut. Und
ich glaube, man muss fast Ich weiß gar nicht immer, ob es Verständnis ist. Ich finde, das Vertrauen in sich selbst ist ganz wichtig.
Auch, ja. Ja, das ist so dieser Rick Rubin-Take, so, ne? Zu sagen, man muss auch, sag ich mal, das selbst oder ganz, ganz arg in sich selber vertrauen. Das würde ich nicht unterschreiben, weil ich glaube, ich war ganz oft super unsicher in Dingen, die ich getan habe, die später furchtbar erfolgreich waren. Also, das wäre jetzt nicht mein Take, aber ich verstehe, dass Leute das auch so sehen können. Und vielleicht stimmt das auch für manche.
Nee, aber ich glaube, Entschuldigung, wenn ich dich dann nochmal unterbreche. Ja, ich glaube, mit Vertrauen meine ich in vielerlei Hinsicht, dass, also ich habe genauso viele Selbstzweifel wie du, weil wir ja auch, du in einer anderen Branche, aber ich ja auch, sag ich mal, in einer kreativen Branche tätig bin, dass man am Ende vertraut in die Skills, die man hat, dass man mit Situationen umgehen kann, aber trotzdem Selbstzweifel besitzt, weil es ja immer wieder ein neuer Finden, immer wieder eine neue Herausforderung, immer wieder ein neues Beweisen in einer Art und Weise ist.
Um ehrlich zu sein, bei mir war echt, also meine Kunst war selten gespickt mit viel Selbstbewusstsein. Also es war eigentlich immer, ich habe immer ganz krass gehasst, was ich getan habe. Und ich, also wirklich irre. Vor allem am Anfang konnte ich meine eigene Stimme wirklich nicht ertragen. So und
dennoch hast du es ja gemacht.
Und dennoch habe ich es dann gemacht, oft auch durch Einfluss von außen, oft durch Freunde oder Geschäftspartner, die gesagt haben, hey, trust me, das ist gut. Deswegen würde ich, ja, es gab auch schon Momente des stärkeren Selbstbewusstseins, wo ich sage, okay, da war ich mir schon sicher oder das fand ich selber geil, aber das sind definitiv, die sind schwer in der Minderheit, die in diesen Momente. Ganz, ganz.
Aber Wahnsinn, Aber hat sich das verändert über die Jahre und durch den entstandenen Erfolg, dass du irgendwann gesagt hast, okay, am Anfang hatte ich die Zweifel, danke Mama, Papa, Oma, Opa und deinen Freunden, die dich unterstützt haben und jetzt bist du am Punkt, wo du sagst, okay, ich weiß, was ich kann, ich weiß, dass das gut ist und ich weiß, ich gehe weiter.
Jein. Also so finanzielle Zweifel sind dann verschwunden, ja, wo man sagt, okay, cool, diese Träumereien konnte man sich dann alle erfüllen, aber so künstlerische Selbstbewusstsein ist, sag ich dir ganz ehrlich, nicht wirklich gestiegen. Je erfolgreicher ich wurde, desto schlechter ging es mir eigentlich. Da wird ja nicht dein wahres Ich bestätigt, sondern ein bisschen auch dein Ego. Und ich habe schon früh verstanden, dass das gar nicht so gesund ist, wenn ich das zu arg füttere oder zu arg mich aufs Ego verlasse, so als Selbstbewusstseins Baustein, ja, oder Säule. Deswegen, ja, also heute bin ich ein selbstbewussterer Typ, definitiv, aber nicht wegen meinem musikalischen Erfolg tatsächlich, sondern eher also an meiner Arbeit, an mir selbst, von der dann wahrscheinlich auch meine Musik dann im Nachhinein auch profitiert hat, so. Aber es war, also mein Beruf hat mich nicht so wirklich selbstsicher gemacht, wenn ich ehrlich bin. Es waren ganz andere Dinge, die mich dann später sicherer in mich selbst gemacht haben.
Aber wenn du sagst, du arbeitest an dir, beziehungsweise sind andere Dinge als der Erfolg, den du generiert hast, wie arbeitest du denn, oder was sind dann die Zutaten für dich, gestärkt als Person da rauszugehen?
Mir hat's relativ, also ich habe, wie gesagt, ich bin auch ein bisschen mehr da reingestolpert in meinem Beruf, um ehrlich zu sein, auch aus krasser Existenzangst und jahrelange Verzweiflung, was ich denn jetzt eigentlich machen soll. Also im Grunde genommen war ich einfach mal ein Jugendlicher, der ja guten Geschmack hatte in Dinge, die er sich nicht leisten konnte. das war jetzt nicht so ein cooles Talent. Also ich war immer furchtbar neidisch auf die Menschen, die so ein offensichtliches Talent hatten. Weißt du, die irgendwie Lust auf Fußballer oder irgendwie, Leute, die so jetzt hier bei Porsche am Band stehen, so, die einfach immer wussten, oh, ich will mal bei Porsche arbeiten, so. Und davon gibt's ja hier im Süden ganz, ganz viele oder vor allem in Bietigheim. Und ich war halt nicht dieser Typ und ich war auch nicht, dieses Künstlersein hat sich jetzt auch nicht abgezeichnet bei mir. Also ich könnte jetzt nicht diese Netflix-Doku malen, wo man dann so, wo meine Mutter dann so spricht und sagt, ja, Renato hat schon mit 2 Jahren das Mikrofon sich gegriffen und so, das wäre alles Bullshit. Das war bei mir überhaupt nicht der Fall. Das war tatsächlich total notgedrungen. Ich bin einfach mal quasi so ans Mikrofon gedrückt worden von Freunden, ne? Und ich habe es gemacht und sogar, also meine erste Künstlerpage habe ich nicht mal selber hochgeladen. Ich habe einen Song recorded gehabt, ich hatte ein Video und habe mich ein halbes Jahr nicht getraut, das hochzuladen. Und dann hat mein Freund damals, Grüße gehen raus an Carsten, hat einfach das genommen nachts, hat eine Künstlerpage gemacht, hat das hochgeladen und das war der Start meiner, und hat mich auch Rin genannt. Also das war gar nicht ich.
Ach, wie geil.
Und hat das gemacht und dann ging, das war so der Start davon. Aber wie gesagt, also wirklich, ich habe nicht mal mich selber getraut, diese Künstlerpage zu machen. Das heißt, ich von mir hätte eine ganz andere Netflix-Doku, Alter, wenn ich die mal mache.
Aber da freue ich mich drauf. Und also, liebe Grüße an Carsten. Vielen Dank, dass du das Ding hochgeladen hast.
Ja,
sonst wärst du ja gar nicht, sonst wäre Rin gar nicht da. Wie hast du denn deine Kindheit in Erinnerung? Wenn du zurückguckst, hat man ja manchmal so ein romantisches, vielleicht auch ein bisschen verklärtes, schönes Bild von der, nee, von der Kindheit. Ist das, das so gewesen oder ist es überhaupt nicht so?
Nee, nee, das habe ich, also eher im Gegenteil. Also nicht, dass ich jetzt auf meine Eltern sauer wäre oder so, überhaupt nicht. Ich liebe meine Eltern. Und wir haben ein richtig gutes Verhältnis zueinander. Aber es war auf jeden Fall Unstabilität und ich glaube, das können viele mitfühlen, irgendwie migrantischer Herkunft, so. Es ist halt einfach unstabil und der Vergleich tut einem noch viel, viel mehr weh in jüngeren Jahren, so. Also, wenn du dann hier irgendwie aufwächst, so halt im Süden Deutschlands, der Ehe ja noch, oder ja, nicht nur irgendwie, sondern es ist ja der reichste Teil Deutschlands, wenn jetzt Baden-Württemberg und Bayern zählst, und da fällt dir das dann, also ich glaube, es ist doch, der Unterschied ist viel krasser, wie wenn ich jetzt irgendwie in Berlin aufgewachsen wäre. Also irgendwie der, also so literally damals irgendwie einer von 5 Ausländern auf dem ganzen Gymnasium zu sein, die im Schwabenländle, hat einfach, ich sage nicht mal, dass es besser oder schlechter ist, so, das würde ich mir gar nicht rausnehmen, das zu behaupten, weil das ist ja immer einzeln zu betrachten, aber es ist auf jeden Fall eine Sondersituation, so. Und dann so irgendwie der Einzige in der Klasse zu sein, der in einer Wohnung wohnt, hat auch einen weirden Touch. So dieses, hast du kein eigenes Bad? So, also ich wohne hier in, also ich, meine Eltern haben mir die Einliegerwohnung gegeben. Da habe ich mein Zimmer und da habe ich mein PC-Zimmer und da habe ich mein Dingzimmer und ich war so, was, so mehrere Zimmer?
Für oder dich?
So, ja, so genau, so in den Herbstferien so, ja, wo warst du denn, Renato? Also ich war mit Mama und Papa in New York, das war super cool. Und ich war so, ja, ich war hier unter einer Tankstellenbrücke mit ein paar anderen Jungs, war auch ganz cool. Das hat dann also natürlich auch für große Komplexe dann später gesorgt. Da habe ich dann schon auch in meiner früheren Karriere schon sehr arg in die Rapper-Rolle gepasst. Also dann als das Geld dann da war, dann habe ich es schon auch ganz gerne benutzt. So, ne? Dann habe ich mich schon auch ganz arg in ganz klassische Sachen gehüllt. Also mein erstes Auto war dann die S-Klasse.
Oh, okay.
Also von euren Konkurrenten. Dann wurde es aber auch ganz schnell der zu von Hause, ne?
Was ich so spannend finde, normalerweise, wenn man jetzt eine Netflix-Doku weitererzählen würde mit dem, was du gerade erzählt hast, auch über deine Schulzeit, wäre ja der nächste Satz, und dann träumte er davon, auf den großen Bühnen der Welt zu stehen und zu rappen über seine harte Kindheit. War das jemals überhaupt etwas, was du für dich gedacht hast? Also das ist ja komplett konträr zu dem, was du eben auch erzählt hast, dass ohne Carsten gäbe es kein Rin. Ohne Carsten, genau, und deine Freunde hätte es auch keinen Rap gegeben, keine Musik und vielleicht auch nicht deine zweite kreative Ader, die Mode.
Nee, also ich war, also meine Träume habe ich mir quasi selber nicht mal erlaubt damals. So böse, wie das klingt, aber ich, wie gesagt, also ich hatte...
Aber was war denn dein Traum?
Ich hatte sie nicht. Also die konnte ich erst später so ein bisschen lernen, so wirklich zu checken, so, okay, was will ich denn eigentlich? Unbewusst habe ich schon all diese Dinge gemacht, weil ich sie mag und genieße. Also es ist jetzt nicht so, als ob ich das Musikmachen nicht genieße oder mir das nicht total Spaß macht, so, aber ich musste von der Welt da reingedrückt werden. Also und ich habe es, um ehrlicherweise zu sein, erst aus Finanzen gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, okay, da ist endlich etwas, was funktioniert und war so, okay, da ist jetzt etwas, wo ich diesen generationellen Fluch einfach mal brechen kann Und da kam auch diese unbändige Arbeitswut dann in mir raus. Und dann war einfach so, okay, jetzt ist diese Möglichkeit da, ich kann das jetzt schaffen, ich kann uns alle aus der Scheiße rausholen, so ein für alle Mal, und niemand wird mir das wegnehmen. So, und dann bin ich halt gerannt, und dann später erst wieder zu entdecken, so, ey, warte mal, du hast das schon auch aus dem Herzen gemacht, so, aber das war ehrlicherweise zu dem Zeitpunkt noch nicht so mir bewusst.
War das denn deinen Eltern bewusst, was da in dir passiert? Nee. Also war das für die auch nachvollziehbar, dass du etwas Kreatives machst? Ich meine, Restaurants zu führen ist ja auch in irgendeiner Art und Weise kreativ, aber das ist ja komplett anders.
Also die kreativ sind die meisten von uns, wenn die Restaurants führen, meistens nur bei der Buchhaltung. da sind die am kreativsten.
Das ist geil. Aber, ja, also alle, die vom Finanzamt jetzt zuhören, ja, genau. Das ist eine Lüge von ja, Renato.
Nee, die kennen das ganz genau. Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich so ein, ich glaube, das ist auch ein Stückchen, das kriegen wir auch mit. Also ich glaube auch, mein Papa hat nicht davon geträumt, Gastronom zu sein, und meine Mama auch erst recht gar nicht. Das ist genau der gleiche Spirit gewesen. Ich glaube, man kam hier einfach in das Land, und ich glaube, warum die Gastronomie auch so oft für Migranten dann dieses Tool ist, es ist die naheliegendste Form auch von einer Art wirtschaftlichen Emanzipation. Also das kennt man auch ganz oft, dieses Trauma, diesen Komplex für sich zu arbeiten. Also dass das meistens wirtschaftlich gar nicht die Wahrheit ist. Also es ist meistens netto kein positives Rechenbeispiel gewesen für die Leute. Es wäre eigentlich besser gewesen, wenn die Leute einfach, oder für meine Eltern wäre es wirtschaftlich deutlich besser gewesen, hätten sie einfach gearbeitet. So, dann hätten sie ihren Samstag gehabt, ihren Sonntag gehabt, dann hätten sie einfach 30 Jahre lang nicht an Feiertagen arbeiten müssen, sie hätten ihre einen Monat Urlaub gehabt, all das war futsch, und am Ende war eigentlich gar nichts da, da wurde kein Wohlstand erwirtschaftet. Und ich glaube, den meisten geht's einfach so. Aber das ist genauso dieser Komplex und dieses Trauma zu sagen, hey, ich bin hierher gekommen, ich will was schaffen, ich will auch vielleicht auch Wohlstand erzeugen. Und das ist dann halt so der erste Zweig, der da liegt, wo man denkt, okay, ich habe keine Spezialausbildung, und was kann ich machen? So, was habe ich im Gepäck? Ist halt meine eigene Kultur, und dann versuche ich die irgendwie an den Mann zu bringen oder an die Frau. Und ja, das war so ein bisschen der Versuch meiner Eltern.
Und aber war das dann, als du gesagt hast, hör zu, ich habe irgendwie meine erste Single fertig gemacht, und ich spüre, dass das etwas ist, was ich gerne machen möchte, war die Unterstützung da, das Verständnis, und war vielleicht die Freude auch da, dass sie gesagt haben, gut, dass du nicht das machst, was wir machen, in der Gastro arbeiten?
Das wollten meine Eltern schon nie. Also die waren schon immer so, die waren eher klassischer, haben gesagt, so, Kind, mach deine Schule. Ne? Ich glaube, das ist dann bei den deutschen Eltern das Gleiche. Das machen auch die Schwaben nicht anders, so, Kind, mach deine Schule und guck, dass was ordentlich machst, geh studiere. Und das habe ich ja dann noch gemacht, furchtbar unglücklich, und bin dann ja quasi diesem Hobby erstmal gefolgt. Und also so richtig, also jetzt nicht, meine Eltern waren jetzt nicht so, yay, super, der will Musiker werden. Ich glaube, es wäre ein bisschen eine Lüge. Aber ich war ja auch ein Realist, so. Also ich hätte das auch nicht angefangen, hätte ich nicht schnell gemerkt, okay, da zündet ja wirklich. So, also das scheint ja wirklich Menschen zu geben, die es gut finden. Auch wenn es damals nur ganz wenige waren, habe ich schon irgendwie so ein Gespür gehabt, so, okay, könnte. Also so, für mich war die Checkliste so irgendwie da. Und dann war ich so, okay, lass mal schon ruhig nochmal weiter da Zeit investieren, das könnte schon was werden. Und es ging ja dann zum Glück auch, sag ich mal, also im Vergleich zu heute langsam, aber im Vergleich zu damals relativ schnell, also zu einer damaligen Durchschnittsaufstieg. Ja, und dann stand ich halt irgendwie dann schon da mit dem deutschen Luxuswagen, und ab da, das war dann tatsächlich so der Moment, wo mein Vater so, als ich dann irgendwann da vor der Tür stand, so, und dann war er so, was, ist das deiner? Und ich so, ja, Papa, den habe ich mir geholt. Und dann war er so, okay, also das scheint ja wirklich was Gescheites zu sein, was du da machst. Also ja, ich glaube, das können auch ganz viele nachfühlen, auch andere Rapper. Das ist so Nummer eins Symbol, wie man es seinen Eltern dann zeigt und wie die Vertrauen in einen gewinnen, ist der teure Deutsche, was eigentlich voll dumm ist. Wir sollten uns das nicht angewöhnen, aber es ist halt so. Das ist so das Ding. Da kommst du nach Hause und dann wissen die Eltern, okay, ah, warte mal. Oh, das kann ja wirklich was werden.
Er hat ihn nicht gemietet, er hat ihn sich gekauft. Genau. Das ist das Wichtige. Renato, ich würde gerne noch eine weitere Rubrik mit dir starten. Und gerne. Die nennt sich Was wäre, wenn? Okay. Was wäre, wenn du eine Woche lang keine Musik hören und machen dürftest? Was würdest du stattdessen tun?
Ich würde wahrscheinlich viel schreiben. Und ich würde wahrscheinlich mehr Sport machen als in der anderen Woche. Also ich glaube, ich würde mich ins Außen begeben und sagen, ey, wahrscheinlich würde ich mehr Zeit in der Natur verbringen.
Also du würdest 18 Loch Golf spielen und anschließend schreiben. Ja, im Golfclub. Genau.
Vielleicht auch eher 36 Loch.
36 Loch. Was wäre, wenn du nur noch einen Interpreten hören dürftest? Wen würdest du hören?
Frank Ocean.
Frank Ocean?
Ja.
Und warum?
Weil für mich mein Lieblingskünstler ist. Und niemand hat so einen emotionalen Raum in mir eingenommen wie Frank Ocean über die Jahre. Und er ist auch mein Nummer eins Vorbild, sowas als Musik. Also er ist meine Sonne, zu der ich immer wieder hinfliege und mich verbrenne und dann runterfalle und merke so, Gott, wie schlecht bin ich eigentlich. Und wie krass ist dieser Typ. Und ja, der hält mich immer wach im Studio, wo ich immer denke, Digga, wie kann man so gut sein? Also beruflich und persönlich ist definitiv, ohne eine Sekunde nachzudenken, ist Frank Ocean.
Was
das wäre auch eine Person, wo ich denke, ich liebe den Typ so arg, dass ich ihn nicht mal gerne treffen würde.
Never meet your idols. Was wäre, wenn du dich entscheiden müsstest, Musik oder Mode?
Nee, also dann würde ich auf jeden Fall die Mode rauskicken. Golfen, ja. Nee, also Musik ist mir schon wichtiger wie Mode, definitiv.
Ich würde gerne einmal kurz, Renato, mit dir über eine Situation in deiner Karriere sprechen, wenn ich die richtig zusammenbekomme. Und klar. Zwar geht es da um dein Album Nimmerland. 2019 ist das rausgekommen, extrem erfolgreich. Und soweit ich das weiß, hast du das ja komplett allein produziert, bist dann
so gut
auf,
wie, ja.
Genau, bist dann auf Tour gegangen. Und war es danach total fertig? Also vor allen Dingen auch körperlich, ne?
Ja, eher geistig, ja.
Ich glaube, dass die Psyche ja auch immer die Physis mit beeinflusst. Wenn dein Körper, ne, mit oder dein Geist, den du ja brauchst für deine kreativen Ergüsse, dir eine solche Zwangspause auferlegt, wie gehst du dann damit um? Und wie bringst du dich wieder zurück auf Kurs?
Oh, ich hatte halt unfassbares Glück schon wieder in dem Moment. Und zwar kam ja die globale Zwangspause, Covid. Und das kam halt genau in dem Moment. Und deshalb ist meine eigene Zwangspause quasi gar nicht so aufgefallen. Und ich musste mich auch gar nicht so krass selber zwingen, sondern die Welt hat kurz mal Stopp gemacht. Und ich dementsprechend auch. Und hab dann, ja, also von ganz, ganz vielen Engeln. Also erstmal habe ich mein Leben krass versimpelt. Und dann musst du halt, also ich, da gibt's kein allgemein Rezept. Ich glaube, da gibt's keine allgemeine Aussage, die du treffen kannst. Ich glaube, das muss jeder für sich selber evaluieren. Aber einfach viel Zeit. Also du hast ja automatisch in der Zeit damals sehr viel Zeit mit sich selber verbracht. Und ich mag tatsächlich Zeit mit mir selber verbringen, das mag ich ganz arg, da habe ich gar kein Problem mit.
Das muss man auch lernen, oder konntest du das immer?
Nee, das war schon immer ein Ding, was ich konnte und mochte. Also ich mag es auch unter Leuten zu sein, also ich bin gar nicht irgendwie social anxious oder so, damit habe ich kein Problem, auch kein Problem irgendwie von Menschenmassen oder sowas. Ich mag es auch unter Leuten zu sein und ich blühe auch in so Momenten definitiv auf, aber ich mag es gleichzeitig auch sehr, alleine zu sein und so rumzuträumen und irgendwie meine Gedanken schweifen zu lassen. Ich kann das ganz gut. Und das war so eine Zeit, wo ich das halt gemacht habe. Ich habe einen ganz guten Spruch, den mir ein Freund gesagt hat, war, das ist, glaube ich, auch bekannt, das ist jetzt nichts von ihm, aber so jedes Nein zu jemand anderen ist ein Ja zu sich selbst. Also das habe ich so ein bisschen auch gelernt zu verinnerlichen, Nein zu sagen, ganz krass oft, zu brutalen Sachen, auch zu viel Geld oder sonstigen Sachen. Und ja, ich meine, das ist so, das ist so langweilig, das zu sagen, weil es heutzutage auch so ein bisschen overdiscussed wird, aber so halt wirkliche Self-Care halt einfach, ne? Ich glaube, wir Entertainer oder Menschen in der Öffentlichkeit müssen das rigoroser betreiben als Menschen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen, weil das ist einfach so ein, das ist ja so ein ganz schmaler Draht, ne, zwischen, meinst du, ist ja der berühmte, zwischen Genie und Wahnsinn, ne, so, aber es ist halt wirklich so. Ich finde, Kanye ist leider so ein gutes Beispiel dafür. leider, ja, weil so also ein wahnsinniger, gigantischer Künstler, der in einer Facette seines Lebens, es ist so gut, dass er so furchtbar out of the box denkt und da gar keine Fesseln hat und alles in Frage stellt und dann aber, oh, in so einem riesigen anderen Teil des Lebens ist es halt furchtbar scheiße und sogar ja da im Endeffekt verletzend für viele. Und ich glaube, das ist auch eine gute Sache, das zu lernen, zu wissen, weil ich glaube, einen krassen Künstler oder einen guten Künstler, deswegen auch dieses Wirtschaft um Kunst. Und ich glaube, so geht's auch mit Chaos. Ich glaube, weißt du, wenn du im Mikrofon sitzt, ist Chaos super gut. Aber im Privatleben musst du das Chaos wieder ausschalten können. Und ich glaube, je besser man das im Griff hat und auch versteht, dass es eine Dualität ist und nicht, ne, in der Kunst ist dann wieder scheiße, wenn zu viel Ordnung herrscht. Da muss auch wieder ein bisschen Chaos zurück. Das heißt, ich glaube, diesen Schalter, mit dem gut spielen zu können, ist ganz, ganz wichtig.
Ja, ich glaube, dass noch zusätzlich die Komponente Erfolg ein unfassbares Gewicht am Zünglein der Waage sein kann.
Gigantisch, ja.
Ne, wenn du dir mal anguckst.
Und also doch eher ins Negative, würde ich jetzt sagen.
Total, ja. Und dieser Erfolg ist ja insofern ein böses Monster, weil er dir Möglichkeiten gibt, die andere nicht haben und du auf einmal in so eine Rolle reinschlüpfst, wo du sagen kannst, ich will die Wand grün haben und ich will zusätzlich nur noch Sushi eingeflogen haben aus Alaska. Ne, das geht ja immer in die Hose.
Ich kenne die wildesten Rider-Wünsche. Aber ja. Ich finde, wenn ich punktuieren würde, was Erfolg am meisten macht, Erfolg ist ganz krasse Illusion von Kontrolle. Also Erfolg, also ist die Illusion für die meisten Künstler, dass das in deren Hand läge, dieser Erfolg. Und ich glaube das eben nicht. Und das ist auch der, ich glaube, das ist auch wichtig, sich davon abzukoppeln, diese Idee auch, also diese toxische Idee zu sagen, okay, es hängt immer eins zu eins mit meiner Leistung fest, weil es stimmt einfach nicht. Kunst ist auch so viel Zufall, so viel Glück. Das heißt nicht, dass es keine harte Arbeit wäre, aber es ist einfach nicht so viel Kontrolle, wie man denkt.
Stimme ich dir 100% zu. Ich glaube, ja, dass man Erfolg nicht unter Kontrolle hat. Ich würde gern auf eine Sache eingehen, die du vorhin gesagt hast.
Deine Traum 911-Konfiguration.
Ja, das kannst du mir gleich sagen, aber ich würde gerne, ehrlich gesagt, drauf zu sprechen kommen. Es geht auch ums Auto, das Statussymbol, deinen Eltern auch zu zeigen, deinem Vater, was für einen Erfolg du hast. Du fährst jetzt einen voll elektrischen Taycan, soweit ich weiß.
Richtig.
Gibt es da Eigenschaften des Autos, die zu dir passen?
Also ja, ich fahre Taycan tatsächlich nicht, weil ich jetzt so ein krasser Öko bin. Den Stempel will ich mir nicht, also ich will mich nicht für was feiern lassen, was ich nicht bin. Ich bin einfach Technologiefan. Und ich bin Design-Fan. Also was das Auto bei mir angelangt, bin ich überhaupt kein Petrolhead. Also ich bin kein Fan der Ingenieurskunst, die hinter dem Motor steht. Ich gehe da allein über Ästhetik und Design. Das ist das, was mich an dem Auto fasziniert. Und das ist das, was mich auch an dem Taycan fasziniert hat. Ich glaube, ich war halt auch genau die Zielgruppe. So, der neureiche End-20er, der ein bisschen zu viel Geld hat zum Spielen und da so Technologiefreund ist. Und ich fand das einfach cool. Ich hab mich mal in meiner Probefahrt reingesetzt, hab das Ding gefahren und war so, boah, geil, das macht ja übel Fun. Und hab dann zum Beispiel gleichzeitig, immer wenn ich gemerkt habe, wie Leute da so furchtbar devot waren, so, ja, hier haben wir mal so einen Sportsound und so und bla und ich weiß, es ist ja kein Verbrenner und so und ich war immer so da, ich so, ey Leute, I don't care. Für mich ist das so, für mich ist das voll geil. Also gleichzeitig, jetzt habe ich mir wieder einen Verbrenner bestellt, aber das ist, für mich spielt das gar keine Rolle, weil ich einfach wie gesagt, nicht über den Motor komme, sondern nur über Ästhetik, Design und irgendwie Technologie. Und deswegen fand ich das einfach cool. Das war für mich mega, mega fortschrittlich. Und ich glaube, das ist so ein, ich spiele gerne. Ich bin immer noch ein großes Kind und das spiegelt sich, glaube ich, in dem Ding wieder. So ein bisschen so ein, es war so ein mutiges Auto. Es war so ein bisschen irgendwie, ja, was Neues.
Ja, finde ich auch.
Ich liebe es, Neues zu entdecken. So, das ist das, was ich liebe, Tag ein, Tag aus.
Wie würdest du denn deinen persönlichen Traum 911er konfigurieren?
Das wäre auf jeden Fall ein Targa.
Oh, ich finde den auch mega.
Da ist dieser Renato, der auch gerne golft. Also es wäre auf jeden Fall ein Targa.
Und dann hast du die Golfbag beim geöffneten Dach so halb drinstehen auf dem Beifahrersitz.
Guckst du raus.
Sieht, guck mal, da fährt Renato. Nicht nur ein Porsche, sondern auch ein Golf.
Ich hätte wahrscheinlich einen Targa. Ich würde mir den... Boah, also es gibt zwei Elfer-Varianten, die ich liebe. Also entweder würde ich mir so einen Targa machen.
In braun.
Wirklich oder so British Racing Green.
Ja.
So cognacfarbene Sitze. Ich würde auch nicht dieses neue Multifunktionslenkrad picken, so ein schönes altes Lederrad. Dann würde ich mir so eine Zigarrenhalterung hätte ich dann in der Mitte. Dann würde ich da so, weißt du, im Sommer auf dem Golfplatz fahren, so eine kleine Zigarre rauchen, so eine Halb-Corona für alle meine Zigarren-Aficionados von der Größe her. Die würde ich dann so schön an der roten Ampel so rüber gucken an so einen Typ im Tesla, weißt du, ich meine so, hey, Kollege.
Renato, mein Lieber, ich habe noch zwei Fragen. Nummer eins, wir haben jetzt ganz viel Tolles und ich danke dir wirklich für deine Offenheit von dir gehört, aber wir können dich ja auch im Sommer sehen.
Richtig.
Auf unterschiedlichen Festivals. Willst du einmal kurz vielleicht mal sagen, wo?
Das ist gut, ich weiß das gar nicht. Warte mal, ich guck mal kurz nach. Da merkst du mal, wie gut ich da bin. Habe ich das nicht irgendwo letztens?
Der Sommer gepostet? Ist ja auch noch ein bisschen hin.
Richtig. Ich bin auf dem Summer Jam, auf dem Splash, auf dem Deichbrand, auf dem Hip Hop Open, auf dem Frequency, Zürich Open Air und Superbloom.
Ah, geil.
Hab a lot of Festivals, aber wie ihr seht, ich kümmere mich nur um meine freien Zeiten, wenn ich golfen gehe.
Ja, siehst du. Also, dass du überall golfen gehen kannst.
Richtig.
Aber das ist ja mega. Also, aber du liebst auch Festivals von der Crowd her und vom Line-Up, von den Leuten, dass man da andere kreative Künstler aus der Musikbranche trifft?
Ich finde, Festival-Crowds sind einfach ein eigenes Game. Es ist einfach eine eigene Herausforderung. Es ist eine total andere Sache. Und es ist halt, es macht in dem Sinne, wenn die Herausforderung mag, der hat da riesen Spaß, weil du halt jedes Mal komplett, also, klar ist auch eine eigene Crowd immer anders, ne? Also auch in einer anderen Stadt benehmen sich die Leute anders, auch wenn sie alle nur für dich ein Ticket kaufen. Aber Festival ist was ganz anderes. Da merkst du, da musst du auch was können, weil da musst du dir, selbst als großer Künstler, musst du dir da trotzdem deine Crowd verdienen. Jeden Tag aufs Neue.
Das ist cool. Ich liebe auch Festivals. Zu guter Letzt, hast du vielleicht einen Rat an unsere Hörer und Hörerinnen, wie man seine Träume, die du ja zwangsweise zum Glück auch verwirklicht hast und weiterhin verwirklichen kann?
Ich glaube tatsächlich wahrscheinlich genau das Gegenteil, was so jeder Instagram-Business-Coach sagen wird. So, you can't dream big enough und bla. Ich glaube, das ist alles Bullshit. Ich glaube, die beste Waffe, damit Träume wahr werden, ist einfach Realität. Ich glaube, jeder Mensch hat nicht nur einen Traum. Ich glaube, die Menschen haben meistens ganz, ganz viele Träume. Dafür sollte man ein Gespür entwickeln und mit den Waffen der Realität mal abtesten, was denn wirklich Sinn und Zweck hat. Denn ja, damit so große Geschichten passieren, muss ein Stückchen Realität auch reinziehen, weil, keine Ahnung, Jeff Bezos wollte vielleicht auch mal mit 15 der beste Basketballspieler der Welt werden und hätte der deshalb bis 35 versucht, dann gäbe es Amazon nicht. Und ich glaube, das kannst du wahrscheinlich über jeden sagen. Also irgendwo braucht es einen Realismus, irgendwo sollte man auch irgendwie auf die Realität hören lernen und merken, okay, warte mal, das klappt vielleicht nicht. Was gibt's denn noch im Petto? Das heißt nicht, dass man nicht Durchhaltevermögen haben soll, aber man soll nicht an der Realität vorbeiträumen.
Das finde ich ein sehr schönes Fazit und einen sehr schönen Ratschlag. Mein lieber Renato, ich danke dir für deine Zeit. Ich drücke dir die Daumen für all das, was da noch kommt, vor allen Dingen für dein Golfspiel. Und ich freue mich, wenn wir uns dann irgendwann mal persönlich über den Weg laufen. Dann hängen wir mal ab. Das finde ich cool.
Sehr gerne.
Danke dir, mein Lieber. Alles Gute.
Bis bald. Ciao, ciao.